Sie hören eine Sendung von DRS2.
Es ist 9:05 zum Vormittag hier auf DRS2, begrüßt Sie Elisabeth Glattfelder. Und das erwartet Sie an Sendungen bei uns. In Kontext jetzt dann gleich ein weiterer Beitrag zur aktuellen Wirtschaftskrise. Es geht dabei um die Rolle des Staates. Um 10 Uhr heißt es Netzgespräch. Unsere Online-Redaktion stellt sich vor und erklärt, wie Sie bei unserem Wissensblog mitmachen können. Und Reflexe schließlich um 11 Uhr bringt in der Nachlese die Novelle »Das ausgestellte Kind« von Peter Hertling. Im Mittelpunkt der kleine Wolfgang Amadeus Mozart auf seinen Reisen durch halb Europa. Und jetzt kommen wir zu Kontext. Mit der aktuellen Wirtschaftskrise, ihren Ursachen und möglichen Auswegen beschäftigen wir uns zu Beginn des neuen Jahres in einer Kontext-Schwerpunktwoche. Heute fragen wir nach der Rolle des Staates in dieser Krise. Hans-Jörg Schulz spricht mit Thomas Straubhaar, Präsident des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes und engagierter Anhänger des freien Marktes.
Herr Straubhaar, wir haben Wochen und Monate des wirtschaftlichen Schreckens hinter uns und wir haben ein Jahr der Ungewissheit vor uns. Das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in den Kapitalismus, in den freien Markt ist ziemlich geschwunden in letzter Zeit. Der Staat ist wieder mehr gefragt. Was bedeutet es denn Ihrer Ansicht nach, wenn wir in Europa und in den USA wieder mehr Staatswirtschaft haben?
Es wird bedeuten, dass wir vergleichsweise uns auf eine Zeit der Konsolidierung und des weniger dynamischen Wachstums einstellen sollten. Das muss nicht negativ sein, aber Tatsache ist auch, dass die letzten Jahre, in denen vergleichsweise Deregulierung und Privatisierung angesagt war, die Weltwirtschaft insgesamt und auch Europa und die Schweiz wirtschaftlich sehr, sehr gute Jahre erlebt haben. Es sind vielleicht die besten Jahre aus ökonomischer Perspektive dargestellt gewesen, die wir jemals in der Menschheitsgeschichte hatten, weil eben diese Deregulierung und diese Privatisierung, dieses Setzen auf Marktkräfte sehr viele dynamische Wachstumsimpulse ausgelöst hat. Jetzt sehen wir, dass eben der Staat immer eine wichtige Rolle spielte, nicht nur als Regulator und jener, der für Stabilität garantiert, sondern er wird sicher auch jetzt eine stärkere Rolle spielen, schon alleine aufgrund politischer Bewegungen. Und das wird heißen, dass wir in Zukunft eher eben wieder gemächlicheren Zeiten entgegengehen. Das muss nicht negativ sein, aber es ist eine Konsolidierung.
Muss man auch sagen, dass der Staat irgendwo auch versagt hat, weil er sich zu sehr zurückgezogen hat aus dem Wirtschaften?
Also prinzipiell denke ich, ist es nicht sehr zielführend, jetzt in großem Stile gegenseitig sich die Schuld zuzuschieben und so zu tun, als wären Markt und Staat Gegensätze. Das waren sie nicht, das sind sie nicht, das werden sie nicht sein. Ein funktionierender Markt braucht einen starken Staat, ein starker Staat, der eben gerade dafür sorgt, dass Märkte funktioniert haben und funktionieren. Und in der Tat war es ganz offensichtlich so, dass die Deregulierung bei den Finanzmärkten ein Stück zu weit gegangen ist. Das ist die Lehre aus dieser Krise, dass hier der Staat seiner Kontroll- und regulatorischen Aufgabe nicht genügend hat nachkommen können. Auch gegeben durch Kräfte, die natürlich zu einem Staatsversagen geführt haben, das eben vielfach, gerade in den USA, als Wurzel des Problems auch staatliche Aktivitäten waren, die zu einer Politik des billigen Geldes, der starken Verschuldung der privaten Haushalte mit beigetragen haben. Ich denke einfach, es ist ein guter Moment, darüber nachzudenken, welche Rolle kommt einem starken Staat zu, welche Rolle kommen starken Märkten zu und eine neue Arbeitsteilung zwischen Staat und Markt zu definieren.
Sie sagen, es hat jetzt wenig Sinn, mit Schuldzuweisungen zu arbeiten, ist es aber nicht ganz sinnvoll, wenn man so eine neue Zäsur beginnt, Sie haben es ja gerade beschrieben, dann erstmal doch etwas Vergangenheitsaufarbeitung zu betreiben und auch zu sagen, jetzt steht mal zu dem, was ihr falsch gemacht habt.
Absolut, gar keine Frage. Das ist aber eine ganz andere Gewichtung, als sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben, wenn man sagt, wir haben Fehler gemacht. Diese Fehler sollen verhindert werden. Wir müssen in Zukunft sowohl was die staatliche Regulierung wie auch das individuelle Verhalten der einzelnen Marktteilnehmer betrifft, besser agieren. Und da wir davon ausgehen müssen, dass Menschen die Spielräume immer nutzen, die ihnen die Gesetze und die Regeln und in dem Sinne der Staat offen lassen, ist es in der Tat so, dass wir hier Regeln suchen müssen, die ein ähnliches Missverhalten auch privater Akteure in Zukunft eher verhindern. Aber es ist so, dass wir auch mit den besten Regeln nicht werden verhindern können, dass sich ähnliche Krisen wiederholen. Die Marktwirtschaft, unser System, auch unser Wohlstand lebt davon, dass wir immer wieder Krisen machen. Und Sie haben recht, dann muss man aus diesen Krisen die richtigen Analysen ziehen, die richtigen Korrekturen vornehmen. Das heißt aber nicht, dass man dann sozusagen in ein Zeitalter ohne Krisen und ohne Fehler kommt. Man wird neue Fehler und neue Krisen machen.
Dann lassen wir uns doch, Herr Strauper, mal analysieren, wozu und wofür man jetzt einen stärkeren Staat im Moment braucht. Wenn wir mit den Banken anfangen, die sind ja auch am meisten im Gerede. Der Staat gibt den Banken in den letzten Wochen und Monaten horrende Summen, die für uns Normalbürgerinnen und Normalbürger gar nicht vorstellbar sind. In der Schweiz ist das vor allem die UBS, die die staatlichen Milliarden bekommt. Was muss denn die Gegenleistung der Banken sein?
Auf jeden Fall wird der Staat einfordern, dass erstens seine Kontrollorgane alle Bankaktivitäten gleichermaßen mit den gleich strengen Maßstäben in Zukunft kontrollieren werden. Also ganz konkret, es darf nicht sein und es soll nicht mehr sein, dass es Banken möglich ist, einen Teil der Risiken in Schattenbilanzen, die dann vielleicht sogar noch in Orte verlagert werden, deren Kontrollbehörden weniger streng vorgehen, führen können, sondern dass alle Risiken gleichermaßen in einer Bilanz von derselben Behörde kontrolliert werden und eben nicht hier Risiken aufgeladen werden, die man gerade, weil es Risiken waren, die wohl die Kontrollbehörden so nicht akzeptiert hätten, dann eben versucht irgendwie zu vertuschen oder in anderen Bilanzen eben in anderen Staaten sozusagen intransparent deponieren zu können. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt wird generell sein, dass der Staat von den Banken höhere Eigenkapitalbedingungen einfordern wird. Und der dritte Punkt wird sein, dass bei den Ratingagenturen, die eine ganz schlechte Rolle gespielt haben, der Staat nach neuen Wegen wird suchen müssen, um hier einen Maßstab für gute oder schlechte Papiere, auch für mehr Transparenz, allen, die an der Börse involviert sind, bieten zu können. Es darf nicht sein, und das ist Vergangenheit und muss Vergangenheit bleiben, dass es wie bis anhin so ist, dass die Ratingagenturen gleichzeitig Schiedsrichter und Spieler sind, beziehungsweise dass sie von den Spielern, die sie sozusagen Schiedsrichtern sollen, gekauft worden sind. Dass das nicht geht, das wissen wir aus dem Fußball, es gilt auch für die Banken.
Ein gewisses Fragezeichen stellt sich mir trotzdem wieder, wenn ich jetzt an die neue Rolle des Staates gegenüber den Banken denke. Führende Politiker haben sich ja gerne mit den Bankern geschmückt die ganze Zeit. Also sie haben mit ihnen ja auch gerne gleiche Sache gemacht. In den USA muss man sagen, der letzte Finanzminister Paulson war vorher CEO von Goldman Sachs, der größten Privatbank. Also da gab es ja bisher schon Verquickungen, die man jetzt wahrscheinlich sauberer trennen muss.
Also jetzt gerade für europäische Verhältnisse und ganz besonders für die Schweiz sehe ich diese Verquickung überhaupt nicht. Ich denke, dass zwar in der Schweiz viele Dinge in sehr kollegialen Bahnen verlaufen, was ich auch als außerordentlich wichtig und einen Vorteil für die Schweiz erachte. Es ist ja nicht so, dass in der Schweiz nicht die Gewaltenteilung ganz klar besteht und eigentlich auch in einem sehr hohen und richtigen Maße umgesetzt wird. Und letztlich ist es halt immer ein Spagat, gerade auch regulierende Behörden, der Staat im weitesten Sinne, braucht natürlich eine gewisse Kompetenz und diese Kompetenz kriegt er natürlich auch nur aus den Banken jetzt in diesem Falle oder aus den Kreditgeschäften, aus dem Bankensektor. Und das ist natürlich ein Spannungsfeld. Andererseits ist es immer wieder viel entscheidender, erstens, welche Spielräume bietet sowohl das Gesetz der Politik wie auch den einzelnen wirtschaftlichen Akteuren. Und zweitens, und das haben Sie recht, da werden wir viel nachdenken müssen, auch über Moral, über Anstand, über Benehmformen. Da denke ich, in der Tat hat die letzte Phase dieses stürmischen Wachstums der Finanzmärkte zu vielen Verwerfungen geführt.
Eine radikale Position ist es, die Banken gleich ganz zu verstaatlichen. Was spricht denn aus Ihrer Sicht dagegen?
Entscheidend ist die Frage, von welchen Banken sprechen wir? Wenn wir von Banken sprechen, die marode sind, deren Geschäftsmodell sich nicht bewährt hat, die kurz vor dem Kollaps stehen sollten und die nicht pleite gelassen werden können, weil sonst ein Dominoeffekt auch Banken mit einem guten Geschäftsmodell mitreißen würde. Wenn wir also der Meinung sind, der Staat muss hier einer schwachen Bank stützend zu Hilfe kommen, dann bin ich in der Tat nach wie vor der Meinung, ist die Verstaatlichung ein durchaus gängiges Verfahren. Das wäre so eine Art Chapter 11-Verfahren, wie es in den USA gehandhabt wird, oder etwas einfacher dargestellt. Letztlich, dass die bisherige Bank insolvent geht, Konkurs geht, die bisherigen Aktionäre ihre Eigenkapitaleinlagen komplett verlieren, dass aber dann anstatt eines regulären Insolvenzverfahrens der Staat als neuer Eigentümer Rechten und Pflichten dieser Bank übernimmt und in dem Sinne auch die Geschäfte fortführt, bis die Bank wieder saniert ist und dann die Bank wieder privatisiert und mit den Erlösen im Prinzip seine Kosten deckt.
Wenn wir von Moral sprechen, wie müssen wir Bürgerinnen und Bürger denn uns selber an die Nase fassen? Haben wir nicht auch mit unserer Schnäppchenmentalität, mit dieser Gier im Kleinen auch dazu beigetragen, dass diese Gier im Großen so entstehen konnte?
Genau so sehe ich das und deshalb bin ich ja so dagegen, dass man jetzt nur einzelnen Gruppen die Schuld in die Schuhe schieben will. Wir sind natürlich in vielerlei Beziehung mit im Boot und sei es eben auch als Aktionärinnen und Aktionäre von Firmen, denen wir genau auf die Finger geguckt haben, wie hoch ihre Renditen sind, wie hoch ihre erwarteten Gewinne in Zukunft sein werden, die dann eine Rückwirkung wiederum haben auf die Aktienkursentwicklung und dass sich viele, ich auch, gefreut haben, dass die Aktienkurse in den letzten 5-6 Jahren vor dem Crash sehr steil nach oben gegangen sind, dass wir dadurch vermögender und reicher uns gefühlt haben und eigentlich da eben mitgespielt haben, weil letztlich in einem freien Land zwingt ja niemand uns, bestimmte Aktien zu kaufen oder nicht zu kaufen. Wir hätten die verkaufen können, wenn wir mit der Moral der Vorstände oder der Geschäftsführungen nicht einverstanden gewesen sind. Allerdings, und das ist ein typisch schweizerisches Manko an diesem Punkt, und da muss man vielleicht auch drüber nachdenken, ist es anders als in anderen Ländern, weil ja in der Schweiz viele einfache Menschen, die über die zweite Säule ihrer Altersvorsorge eigentlich Aktionär sind über ihre Pensionskassen, ohne dass sie hier unmittelbar dann mit den Füßen abstimmen können, beziehungsweise Aktien, von denen sie entweder denken, da ist die Geschäftsführung nicht moralisch sauber vorgegangen, beziehungsweise deren Risiken wollen wir jetzt nicht mitgehen, dann kann eben ein Angehöriger einer zweiten Säule, einer Pensionskasse, hier nicht individuell handeln. Er ist dann mitgehangen und mitgefangen mit dem, was die Pensionskasse mit seiner Altersvorsorge letztlich für Aktienkäufe tätigt oder nicht tätigt.
Kommen wir doch, Herr Straubhahn, noch mal etwas detaillierter zum Verhältnis von Staat und Markt. Sie sind ja ein Liberaler, Sie sind ein Anhänger der freien Marktwirtschaft. Wo muss denn der Staat die Freiheit des Marktes jetzt im Moment schützen?
Das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass eben das Pendel nicht weit übers Ziel hinausschießt und auch jetzt im Zuge der Finanzmarktkrise und der richtigen und korrekten Aufarbeitung der Marktversagenseffekte dieser Finanzmarktkrise gleich auch andere Bereiche, die mit der Finanzmarktkrise wenig bis nichts zu tun haben, beginnt sozusagen neu zu regulieren oder neue staatliche Aktivitäten in diesen Bereichen zu äußern. Ganz konkret, das sehen wir noch nicht in der Schweiz, Gottlob, aber doch in vielen anderen europäischen Ländern, dass jetzt beispielsweise in Frankreich die Diskussion über Verstaatlichung von Schlüsselindustrien wieder eine Diskussion wird, dass man in anderen Ländern wie USA die Automobilindustrie verstaatlicht, dass man in Deutschland ähnliche Überlegungen macht, ob eben hier maroden Sektoren wie der Automobilindustrie auch staatlich und Unterstützung zufließen soll. Und von daher gesehen beginnt man auch wieder über Protektion und nationale Champions nachzudenken. Also da ist viel im Moment am Tun, was eben eigentlich mit der Finanzmarktkrise gar nichts zu tun hat, wo im Prinzip jene, die schon immer mehr Staatsaktivität haben wollten, jetzt die Chance nutzen, diese auch wieder zu aktivieren.
Sind Sie im Prinzip dagegen, dass die USA jetzt ihre große Automobilindustrie mit so horrenden Summen unterstützt?
Absolut. Und zwar dagegen nicht, weil ich das moralisch verwerflich finde, sondern weil ich es ökonomisch für wenig sinnvoll halte. Sie können im Prinzip eine Branche, einen Sektor, der aus ganz anderen Gründen als die Finanzmarktkrise letztlich in Schwierigkeiten kommt, nicht durch Struktur erhaltende Maßnahmen langfristig und nachhaltig schützen. Das wissen wir aus so viel empirischer Erfahrung der Vergangenheit, dass da die Kosten sehr schnell nach oben schießen, dass die Kosten nicht helfen, wirklich wieder zukunftsfähige Modelle und Innovationen auszulösen. Von daher gesehen ist man viel besser beraten, eben hier strukturfördernde als strukturerhaltende Maßnahmen umzusetzen.
Was halten Sie davon, dass der Staat klare Auflagen im ökologischen Sinne an die Autoindustrie sagt, also seine Beteiligung daran knüpft, dass dort ein Umdenken stattfindet?
Das, denke ich, sind auch wieder zwei völlig verschiedene Ansätze, die hier mit einem Instrument verfolgt werden sollen, und das ist immer eine schlechte Politik. Es ist völlig unstrittig, dass gerade der Automobilsektor ökologisch noch viel dazu lernen muss, gerade in der amerikanischen Automobilindustrie, vielleicht schon als Zwischenziel schon mal japanische Ökostandards erreichen müsste. Das aber erstens zu koppeln mit konjunkturpolitischen Maßnahmen ist schon mehr als fragwürdig. Also wenn wir konjunkturpolitische Ziele verfolgen wollen, dann müssen wir auch konjunkturpolitische Instrumente auswählen. Konkret, dann müssen wir etwas über Steuern und Abgabenpolitik den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben, damit die mehr kaufen. Dann sollten wir also nicht eine Sektorpolitik machen, sondern eine wirkliche Konjunkturpolitik. Wenn wir ökologische Ziele erreichen wollen oder im Fokus haben, dann spricht nichts dagegen, aber dann sollten wir das durch gezielte, auf die Ökologie gerichtete Instrumente tun. Sobald wir die beiden vermengen, kriegen wir unscharfe Ergebnisse.
Sie sagen also Nein zu den Milliarden für die Autoindustrie. Sagen Sie Ja zu den Milliarden für die UBS?
Schwierige Frage, sehr schwierige Frage, weil natürlich die UBS herausragend ist in der Schweiz. Es ist eine herausragende Bank mit einer volkswirtschaftlichen Bedeutung, die für die Schweiz insgesamt natürlich von überragender Bedeutung ist. Wenn die UBS fällt, dann fällt auch in der Schweizer Volkswirtschaft insgesamt sehr viel um. Das wird oder würde immense volkswirtschaftliche Schockwirkungen auslösen, die, denke ich, für die Schweiz ähnlich schwierige Ergebnisse zeitigen würde, wie das in Island beispielsweise der Fall ist, dass die Arbeitslosigkeit rabiat nach oben geht, weil der Kreditmarkt zusammenbrechen würde, dass die Währung der Schweizer Franken, ähnlich wie die isländische Krone, sehr schnell, sehr stark an Wert verlieren würde, was alle unsere Vermögen im Ausland abwerten würde, unsere Kaufkraft abwerten würde. Also ich denke schon, dass man hier klug beraten war, das will ich ausdrücklich wiederholen hier, dass man für die UBS einen staatlichen Schutzschirm gespannt hat. Ich denke auch, dass man in den Instrumenten eine kluge Wahl getroffen hat, indem man eben hier auch dafür sorgt, dass man eine gute Verzinsung für das Geld der Steuerzahler erwirtschaften kann, dass man damit auch Mitsprache eben erhält in der Frage, wie man Dividendenpolitik betreiben soll, wie man hier mit dem Geld des Steuerzahlers umgeht. Das, denke ich, ist alles in allem ein ordnungspolitischer Sündenfall, der aber angesichts der äußeren Umstände zu vertreten ist.
Thomas Stauper, der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitutes, ist heute bei uns zu Gast in Kontext. Wie viel Staat braucht die Wirtschaft, fragen wir. Herr Stauper, der Staat ist jetzt gefragt als Krisenmanager. Das haben Sie jetzt schon ein paar Mal auch gesagt. Sie haben auch die Rolle bei der UBS gerade erwähnt. Wie aus Ihrer Betrachtungsweise von Hamburg, wenn Sie nach Bern schauen, wie macht denn der Bundesrat seinen Job in dieser Krise?
Ich denke, auch relativ gut. Diese Feuerwehrübungen waren ja ein Phänomen aller europäischer Staaten, auch in USA, auch in China, auch in Japan. Und ich denke, generell haben die Regierungen eigentlich vernünftig gehandelt. Das trifft auch für die Schweiz und den Bundesrat in der Schweiz zu. Was ich immer als Outsider, der nur von Ferne die Dinge hat betrachten können, vermutet habe und was tatsächlich dann auch genauso passiert ist, ich habe immer geahnt und das auch in vielen entsprechenden Gelegenheiten erwähnt, dass ich sicher bin, dass der Bundesrat einen Plan A und B vorbereitet hat, der zusammen mit der Nationalbank und in diesem Fall sogar noch der Bankenkommission dann auch sehr rasch umgesetzt werden kann. Und das war so. Und von daher gesehen hat man alles in allem eine gute Politik betrieben. Ich denke, jetzt gerade für die kommenden Wochen des Januarlochs wäre es vielleicht noch sinnvoller gewesen und wäre jetzt immer noch sinnvoll, über zusätzliche, den Konsum stützende Maßnahmen nachzudenken, um eben sozusagen der Wirtschaft, dem Konsum, dem Einzelhandel zu helfen, die kommenden Wochen des Januarlochs etwas besser überstehen zu können. Hier ganz konkret wäre eben so eine Frage von Steuererleichterungen, die durchaus auch über Mehrwertsteuererleichterungen hätten erfolgen können, vielleicht eine Idee gewesen.
Sie haben die Krise, die Sie ja vor allem von Hamburg aus hier global beobachten, benannt vorhin, auch gerade in Bezug auf Island, das mit am stärksten betroffen war überhaupt. Wie viel Krise kann denn ein Staat überhaupt ertragen?
Wir sehen natürlich am Beispiel Islands, dass in der Tat wohl ein Staat nur sehr, sehr unter schwierigen Umständen den Bankrott abwenden kann. Aber, und das wäre in jedem anderen ähnlich gelagerten Fall nicht anders, das bezahlt die Bevölkerung mit einem dramatischen Schwund ihrer Kaufkraft, mit einem dramatischen Abwertungsdruck auf die heimische Währung, und damit ist eben die Krone im Ausland wenig wert. Also ein ganz einfaches Beispiel zur Veranschaulichung. Es gibt viele, viele Isländerinnen und Isländer, die überall sonst in Europa studieren, deren Stipendien auf isländischer Krone basiert hat und die jetzt plötzlich mit ihrem isländischen Krone und ihrem Stipendium die Lebenshaltungskosten in Hamburg oder in Malmö oder in Kopenhagen nicht mehr finanzieren können. Und genau das ist jetzt bei Studierenden sozusagen offensichtlich, aber es ist natürlich dasselbe, wenn sie im Ausland importieren wollen, kriegen sie nichts mehr. Wenn sie im Ausland Urlaub machen wollen, kriegen sie nichts mehr. Und das wiederum heißt, und jetzt kommen wir wieder auf Island zurück, dass ein Land ist ähnlich wie die Schweiz, das auch nicht nur viel exportiert, sondern auch viel importieren muss. Und sie können die Importe nicht mehr finanzieren, sie können die Energie nicht mehr finanzieren, sie beginnen zu frieren, und von daher gesehen ist das schon eine dramatische Entwicklung.
Sie fordern die staatlichen Maßnahmen auf der einen Seite, auf der anderen Seite betonen Sie immer wieder, dass ein Staat sehr schlank sein müsste. Aber wie stark kann ein schlanker Staat sein?
Sehr. Ich denke, das sind eben genau keine Widersprüche, sondern durchaus sich ergänzende Attribute eines Staates, in dem auf jeden Fall der Staat enorm stark sein muss, um gerade die Freiheit den Menschen zu sichern, auch die individuellen Freiheitsrechte zu sichern, die Bürgerrechte, die Grundrechte, die Marktwirtschaft zu sichern, die Möglichkeit, Wettbewerb und freie Entscheidungen treffen zu können, sichern, Marktmacht verhindern, politische Macht verhindern. Das sind Kernfunktionen eines starken, starken Staates. Wenn das nicht funktioniert, funktioniert und geht gar nichts. Das sieht man in Ländern, den sogenannten failed oder fallenden Staaten, die eben Warlords dann haben, Kriegsfürsten, die in Afrika Massenelend unter die Bevölkerung verursachen. Also der Staat muss stark sein, um seine Kernkompetenzen und Funktionen gut erfüllen zu können. Aber das war's dann eigentlich schon. Viel mehr braucht es in regulären Zeiten nicht. Dann kann er die Menschen sich selber überlassen. Individuelle Entscheidungen, individuelle Verantwortung, individuelle Haftung. Was wir aber gelernt haben und vielleicht in Erinnerung rufen müssen, ist, dass eben in nicht normalen Zeiten, in Krisenzeiten, dann muss der Staat wieder helfen, sozusagen notfallmäßig die Verwerfungen zu korrigieren und in dem Sinne als Nothelfer wieder für eine Gesundung der Wirtschaft zu sorgen. Und dann, wenn dieser Schritt erfolgt ist, kann er ruhig auch wieder die Zügel lockerer lassen, kann die dann sozusagen wieder gesunden Märkte sich selbst überlassen, bis die halt dann wieder irgendwo zu turbulent, zu dynamisch, zu stark verändert mit negativen Folgen zu kämpfen haben, und dann soll er wieder eingreifen. Also es gibt so ein Wechselspiel zwischen mal etwas stärkerem und auch etwas stärker eingreifendem Staat, und dann kann er sich wieder etwas zurückziehen.
Wie sieht es denn für Sie aus, wenn der Staat jetzt relativ stark eingreift in die Wirtschaft, auch mit starken Unterstützungsmaßnahmen? Wie will er dann dem Bürger klar machen, dass man gleichzeitig zum Beispiel bei Sozialleistungen eher zurückfährt? Das muss ja doch als ständige Ungerechtigkeit empfunden werden.
Absolut. Ich denke, das ist im Moment die schwierigste Vermittlungsaufgabe, die wir auch gerade als liberale Ökonomen haben. Das ist mir völlig klar, dass das keine einfache Aufgabe ist. Ist mir auch völlig klar, dass man da oft an den Rand der Glaubwürdigkeit kommt, wenn man mit der einen Hand relativ rasch Milliarden frei macht, um das Kreditwesen zu stabilisieren und mit der anderen Hand nicht mal mehr das Geld für den Anstrich eines Schulhauses oder ähnliche einfache staatliche Aufgaben zur Verfügung hat, dass da die Menschen beginnen zu sagen, ihr werft mit der großen Kelle das Geld raus, um es dann im Kleinen sozusagen vom einfachen Menschen wieder reinzuholen, das leuchtet mir völlig ein. Und da denke ich, ist einfach die Vermittlungsaufgabe jene zu sagen, dass der Staat und die Märkte in den letzten Jahren für eine enorm dynamische wirtschaftliche Entwicklung gesorgt haben, die uns erst auf dieses unglaublich hohe Niveau des Wohlstandes geführt haben, die wir erreicht haben, dass wir jetzt sozusagen stabilisierend viele Kosten auf uns nehmen müssen, aber eben nicht jetzt das Kind mit dem Bade ausschütten dürfen, sondern dass wir jetzt im Prinzip diese Kosten möglichst minimal halten sollten, um damit die Grundlage zu schaffen, dass dann wieder mit Eigenverantwortung und eigener Initiative die nächste Wachstumsdynamik ausgelöst wird, die dann wiederum hilft, in der Folge, im Ergebnis, nach ein paar Jahren diese Kosten sozusagen zu übertreffen und die Erträge und die Erlöse, die dann generell allen, auch jenen, die schlechter verdienen, dank dem, dass sich das Schiff insgesamt gehoben hat, werden eben auch die Schwächeren mitgenommen. Und das ist, glaube ich, das Ziel staatlichen Handelns.
Kann man das so zusammenfassen, Herr Strauper? Sie wünschen sich im Moment als Lehrer aus der Krise des letzten Jahres einen gestärkten Staat, aber wirklich auch nur im Moment. Und gleichzeitig wollen Sie den freien Markt so gut wie möglich schützen, um ihm dann im Falle der Normalität wieder eine stärkere Bedeutung geben zu können.
Genau so ist das. Wir brauchen im Moment wirklich so viel Staat, wie notwendig ist, um wieder Vertrauen zu schaffen, die Folgen der Finanzmarktkrise überwinden zu können. Und wir brauchen so viel Markt und so schnell wie möglich, damit dann die Wirtschaft sich wieder eben positiv, dynamisch weiterentwickeln kann. Und in diesem Wechselspiel, denke ich, haben wir in den vergangenen Jahren enorm profitiert und wir werden auch in Zukunft enorm profitieren. Von daher gesehen gehören die beiden eben miteinander und nicht gegeneinander ausgespielt.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.